Schön, dass du hier bist, trotz des guten Wetters oder vielleicht wegen des guten Wetters. Wer ist 2014 hier im Gottesdienst gewesen? So im Juni war das. Bitte mal die Hand heben. Wer war da hier im Gottesdienst? Also ein paar Leute waren da. Hat folgenden Hintergrund. Die Predigt, die ich für heute vorbereitet habe, die habe ich ähnlich schon gehalten. Und es kann sein, dass ein paar Punkte in dieser Predigt euch bekannt vorkommen. Aber nichtsdestotrotz ist es mir so wichtig geworden, sodass ich es heute in Teilen wiederholen werde. Und ich denke, also die Prediger, die wissen das, wenn man so eine alte Predigt nimmt und denkt so, boah, die ist aber ganz frisch, die muss ich vor kurzem gehalten haben. Dann guckt man mal nach und denkt so, boah, 4 Jahre her. Ja, vielen Dank für die Anbetung, Philipp. Bei mir soll es heute auch um Perspektive gehen, um ja, Sichtweisen. Wir sind gerade dabei, unser Haus zu bauen. Und vor 2 Tagen, am Freitag frühmorgens, war der Termin, dass bei uns die Fertigdecke geliefert wurde. Also bevor einmal die nächste Decke gegossen wird, wird eine Fertigdecke gelegt. Und da war am Freitag der Termin. Und das Gesamtgewicht der Fertigdecken sind ja zwischen 16 und 17 Tonnen. Also die dann draufgelegt wird. Und der LKW kam pünktlich, die Helfer waren auch schon da, sodass wir anfangen konnten. Wir hatten nur ein kleines Problem. Der Kran, der an dem LKW dran ist, der war defekt, sodass diese Elemente nicht auf das Haus gehoben werden konnten. Deswegen entschieden wir uns kurzfristig dazu, dass wir die Deckenelemente einfach über die Leiter hochtragen. Und so schnappte sich jeder Helfer eins dieser Elemente, die wiegen so zwischen 700 Kilo und 1,6 Tonnen. Jeder der Helfer schnappte sich so ein Element und innerhalb kurzer Zeit war die Decke gelegt. Glaubt ihr mir diese Geschichte? Okay. Und ihr habt recht. Also bis auf die Tatsache, dass wir wirklich am Freitag die Decke gelegt haben, stimmt der Rest nicht. Die Geschichte ist also nicht wahr. Aber warum habt ihr ein Problem damit, mir diese Geschichte zu glauben? Ist nicht realistisch. Es ist ganz einfach, weil es etwas wäre, was ihr euch und ich mir nicht erklären könnte. Weil der menschliche Körper ist gar nicht dazu in der Lage, so ein Gewicht alleine zu befördern und schon gar nicht über eine wackelige Leiter. Es wäre ein Wunder. Und Wunder sind für uns Menschen ein Problem. Für uns ist es schwer, an Wunder zu glauben, wenn wir von unseren Möglichkeiten ausgehen. Für Gott sind Wunder kein Problem. Wir Menschen, wir sind eingeschränkt. Wir haben eine gewisse Anzahl von Sinnen, von Wahrnehmung, und das ist auch schon sehr viel, aber trotzdem ist irgendwo eine Grenze. Irgendwo kommen wir als Menschen mit unserem Körper nicht weiter. Wir Menschen sind eingeschränkt, Gott nicht. Gott ist allmächtig. Und der Evangelist Richard Müller, der hat die Wunder Gottes mal in 3 Kategorien aufgeteilt. Er hat gesagt, es gibt kleine, mittlere und große Wunder. So, das mit diesen Deckenelementen wäre ein großes Wunder, oder? Zu den kleinen Wundern zählt er, dass Jesus zum Beispiel auf dem Wasser ging, dass er Kranke gesund gemacht hat und dass er sogar Tote auferweckt hat. Das sind die kleinen Wunder. Die mittleren Wunder, das ist die Schöpfung. Das sind Schöpfung, Schaffung von Lebensräumen oder die Schaffung des Lebens selbst. Also, dass der Mensch geschaffen wurde, das Leben geschaffen wurde. Und wenn wir einmal betrachten, wie der Körper des Menschen funktioniert, wie die Natur um uns herum aufeinander abgestimmt ist oder welche Weiten des Universums uns umgeben, dann versetzt es uns ins Staunen. Und von der 3. Kategorie von Wunder gibt es nur ein einziges. Wisst ihr, was das ist? Gott wird Mensch. Genau, Gott wird Mensch und Jesus opfert sich am Kreuz für uns. Jesus ist schuldlos aus Liebe für uns Sünder am Kreuz gestorben. Er hat sein Leben für unser gegeben und durch ihn haben wir ewiges Leben. Er hat unsere Schuld auf sich genommen und uns vergeben. Sein Blut wäscht uns rein. Und Jesus Christus ist der Mittelpunkt diesen Wunders. Als Jesus auf die Erde gekommen ist, hat er viele Wunder vollbracht. Und Johannes, ein Jünger Jesu und ein Sohn des Zebedäus, hat 8 dieser Wunder in seinem Buch niedergeschrieben. Wir haben in den letzten Monaten dieses Buch, das Johannesevangelium, mit dem Hauskreis betrachtet. Und ich konnte sehr viel neue Gedanken, Anstöße aus diesem Buch mitnehmen. Und am Ende von diesem Buch schreibt Johannes, in Johannes 20, Vers 30 und 31, Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 30 und 31, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Also es gibt noch viel mehr Wunder, die Jesus getan hat, die aber nicht in diesem Buch drinstehen. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Es geht nicht hauptsächlich um das Wunder selbst, sondern es geht um den Wundertäter. Diese Wunder sind geschrieben, damit wir glauben und damit wir durch den Glauben Leben haben in seinem Namen. Ihm zu glauben und zu vertrauen ist echtes Leben. Und Wunder sind Zeichen, und Zeichen können uns etwas zeigen. Ich wollte heute mit euch so ein Wunder aus dem Johannesevangelium betrachten, aber vorher möchte ich euch noch eine Geschichte erzählen oder vorlesen, die auch etwas mit dem Thema Perspektive zu tun hat. Es waren 2 Bauern. Der eine Bauer war ein Optimist und der andere war ein Pessimist. Und für den Optimisten gab es eigentlich gar nichts, was seine gute Laune hätte verderben können. Und der Nachbar von ihm, also der Bauer, der nebenan wohnte, der war das krasse Gegenteil. Und für ihn hatte der Tag nicht 24 Stunden, sondern 24 Plagen. Er hatte immer etwas zu meckern. Und der fröhliche Bauer, der rief morgens beim Anblick des Sonnenaufgangs über den Zaun zu dem anderen Nachbarn: "Herrliches Wetter heute und ein so klarer Himmel." Der trübsinnige Nachbar antwortete immer nur stirnrunzelnd: "Das wird uns die ganze Ernte verdorren." Und wenn der Himmel sich bewölkte und die ersten Regentropfen fielen, da lachte der Optimist seinen Nachbarn über den Zaun zu: "Prima, nicht? Gott gibt unser Mais heute etwas zu trinken." Und der andere Bauer, der brummte nur: "Wenn das so weitergeht, gibt's noch eine Überschwemmung." Und an eines Tages sagte der optimistische Bauer: "Ich möchte alles dafür tun, um meinem Nachbarn mal ein Lob zu entlocken, egal was es kostet." Dieser Bauer, der besaß einen klugen Jagdhund, und dann hat er dem ganz einzigartige Kunststücke beigebracht. Dann hat er den Pessimisten eingeladen, dann sind sie zusammen zur Entenjagd gegangen. Im Sichtschutz des Schilfs saßen sie im Boot. Es dauerte nicht lange, bis die ersten Enten angeflattert kamen. Die beiden Männer schossen und mehrere Enten fielen ins Wasser. "Na los, hol sie", befahl der Hundebesitzer, der optimistische Bauer, mit einem Augenzwinkern. Der Vierbeiner sprang aus dem Boot, lief auf dem Wasser und brachte seinem Herrchen die Enten einzeln zum Boot. "Na, was sagst du nun?" Ohne die Spur eines anerkennenden Lächelns grummelte der Pessimist: "Der kann wohl nicht schwimmen, was?" Es gibt eine Art von Christen, die trifft man des Öfteren auf einer ganz bestimmten Art von Beerdigung. Viele Christen gehen jeden Tag hin, um ihre Hoffnung zu beerdigen. Und dabei haben wir als Kinder Gottes, wir als Königskinder, keinen Grund, pessimistisch zu sein. Wir haben keinen Grund, Trübsal zu blasen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und in die Geschichte von dem Wunder, welches wir gleich betrachten werden, gibt es auch 2 Menschen, die sind realistisch, pessimistisch eingestellt. Lasst uns zusammen in Johannes 6, die Verse 1 bis 15 lesen. Johannes 6, 1 bis 15. Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias. Und es folgten ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern beisammen. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Und jeder weiß jetzt, was das Passa auf sich hat, weil Jakob Martens hat vor 2 Wochen über das Passafest gepredigt. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer, es waren etwa 5000. Und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie an den Jüngern aus, die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten. Ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Und als sie gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie: Das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er allein. Der gelesene Text beginnt mit dem Wort danach. Dann stellt sich die Frage: Was war davor? Und vor diesem Wunder, also vor der Speisung der 5000 Mann, hatte Jesus seine 12 Jünger ausgesandt. Das können wir nachlesen in Lukas 9. Lukas 9, Vers 1 und 2 und in Vers 6. Er, Jesus, rief aber seine Jünger, seine 12 Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken zu heilen. Und sie gingen aus und durchzogen die Dörfer, verkündigten das Evangelium und heilten überall. Also vor diesem Wunder, was Jesus getan hatte, hat er seine Jünger ausgestattet mit der Kraft, auch Wunder zu tun, auch Kranke zu heilen. Und nachdem die Jünger von diesen Rundreisen zurückkehren, fährt Jesus mit ihnen über den See Genezareth. Dieser wird auch See von Tiberias genannt. Und in Lukas Evangelium steht, dass sie an einen einsamen Ort, dass sie sich dort zurückgezogen haben. Und wenn wir die Bibel lesen, da wissen wir, da wo Jesus war, da war immer viel Trubel, da war immer viel los, da hat Jesus viel gelehrt, sie waren viel unterwegs. Deswegen hat Jesus auch Zeiten genutzt, um sich zurückzuziehen. Und so ist es auch hier, sie gehen an einen einsamen Ort. Und doch mit der Einsamkeit ist es schnell vorbei. Eine große Volksmenge hat herausgefunden, wo Jesus und seine Jünger sich aufhalten. Und die Menschen machen sich auf den Weg und wandern um diesen See herum. Und ich habe mal gegoogelt, wie groß dieser See eigentlich ist. Also der See Genezareth, der ist an der breitesten Stelle 13 Kilometer breit, hat aber einen Umfang von 53 Kilometern. Also sind einige von denen mehr als einen Halbmarathon gelaufen, um Jesus zu sehen. Sie sind getrieben von der Aktionslust, weil sie von den Wundern Jesu gehört und vielleicht auch etliche gesehen haben. Und in den anderen Evangelien lesen wir, dieses Wunder ist übrigens in allen Evangelien auch niedergeschrieben, in den anderen Evangelien lesen wir, dass Jesus das Volk aufnimmt, mit ihnen spricht und Kranke heilt. Und die Zeit vergeht und die Menschenmenge bekommt Hunger. aber da ist weit und breit kein Eiswagen, keine Pommesbude und auch kein Getränkestand zu sehen. Und jetzt stellt Jesus seinem Jünger Philippus die Frage: Wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Was würdet ihr antworten, wenn Jesus euch fragen würde bei so einer Menge und die Entscheidung liegt auf einmal bei dir, wo kaufen wir Brot? Die haben alle Hunger. Ich glaube, die meisten von uns wären erstmal sprachlos und ein bisschen irritiert, weil jetzt die Verantwortung der Versorgung auf einmal bei dir liegt. Was? Ich soll jetzt dafür sorgen, dass diese ca. 15.000 bis 20.000 Menschen mit Brot versorgt werden? Aber hier an dieser Stelle kann man auch sehen, dass Philippus einfach denkt wie ein Mann. Das heißt, er fängt einfach erstmal an zu kalkulieren. Für 200 Denar Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Ich weiß nicht, wie er auf diese Zahl gekommen ist. Vielleicht hatten sie das, ich sag mal, in der Mannschaftskasse. Aber ein Denar war zur damaligen Zeit ungefähr der Lohn für einen Tag Arbeit. Und umgerechnet ist das etwas weniger als 1 Euro auf die damalige Zeit. Aber da unser Lohn, ich weiß nicht, für 1 Euro am Tag geht von uns keiner arbeiten. Wenn man das umrechnet auf unsere heutige Zeit mit dem seit 2017 geltenden Mindestlohn, dann wären 200 Denar circa 11.000 Euro. Das hört sich jetzt erstmal viel an, aber veranstaltet mal eine Fete mit 5.000 Männern plus Frauen und Kindern, also um die 20.000 Mann, und versucht damit dann nur 11.000 Euro auszugeben. Das wird etwas schwer. Also diese 11.000 Euro bei 5.000 Mann plus Frauen und Kindern, insgesamt ca. 20.000 Personen, das ist dann pro Person ungefähr 55 Cent für eine vollständige Mahlzeit. Das reicht noch nicht einmal aus, um etwas beim 1x1 von McDonald's zu kaufen. Und von satt werden ist hier absolut nicht die Rede. Mit anderen Worten sagt Philippus zu Jesus: Herr, die Verpflegung der Masse ist unmöglich. Er überprüfte seine Möglichkeiten und das Ergebnis dieser Prüfung war, er begräbt seine Hoffnung, dass diese Menschenmenge versorgt werden kann. Und in Johannes 1, Vers 45 können wir nachlesen, dass Philippus die Bücher Mose oder die Schriften kannte. Und sicher hat er als Jude auch schon einmal die Begebenheit in 2. Mose 16 gelesen oder davon gehört, weil er kannte ja die Schriften. Und in 2. Mose 16, Vers 4, dort steht: Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, dann soll das Volk hinausgehen und täglich sammeln, was es braucht. So viel, wie sie brauchen, bekommen sie von Gott. Aber das Wissen von Philippus war in dieser Situation nur Theorie. Er konnte diese Theorie nicht anwenden. Hätte er es angewandt, wäre seine Antwort vielleicht eine andere gewesen. Dann hätte er gesagt: Herr, du hast die Vollmacht, Brot vom Himmel regnen zu lassen. Kennst du die Bibel? Vielleicht nur ein paar Abschnitte daraus. Aber dann ist es wichtig, dass das, was du kennst, nicht Theorie bleibt, sondern dass du es in deinem Leben umsetzt. Sonst nützt deine ganze Kenntnis absolut gar nichts. Wenn du irgendwelche Lucky Luke Hefte oder Mickey Mouse Comics liest, dann hat das wenig oder gar nichts mit deinem Alltag, mit deinem Leben zu tun. Bei der Bibel ist das anders. Doch zurück zur Geschichte. Jetzt meldet sich Andreas, der Bruder von Petrus, zu Wort und sagt: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Markus Wesch, ein Evangelist und Bibelschullehrer, sollte zu einem Missionseinsatz nach Ravensburg kommen. Veranstalter war ein kleiner Hauskreis, ganz wenige Mitarbeiter. Markus Wesch sagt: Ich dachte, das reicht nicht. Er fuhr aber trotzdem hin. Und nach der einen Einsatzwoche kamen über 70 Nichtchristen ein Jahr lang zum Bibel-Kennlernkreis. Einige bekehrten sich. Im folgenden Sommer führten sie an demselben Platz wieder so einen Einsatz durch. Und danach kamen 140 Personen zu diesem Nachbereitungstreffen. Im dritten Jahr entstand in Ravensburg eine christliche Gemeinde, die wächst und wächst. Markus Wesch sagte danach, und ich Kleingläubiger dachte, es reicht nicht. Sagst du, mein Wissen, das reicht nicht. Meine Begabung, das reicht nicht. Mein Glaube, das reicht nicht. Dann hast du Unrecht. Es reicht. Wenn du es Gott gibst, kann etwas Großes entstehen. Gib ihm etwas, gib ihm das, was du hast. Er kann aus wenig viel machen. Es kommt nicht auf die Größe unseres Glaubens an, sondern auf die Größe Gottes, an den du glaubst. Abraham war zu alt. Josef war ein Träumer. Jakob war ein Lügner. Gideon hatte Angst. Jeremia war zu jung. Mose stotterte. Elia war lebensmüde. Jona lief weg. Petrus war impulsiv. Die Jünger schliefen beim Beten ein. Thomas war kleingläubig. Lazarus war tot. Soll ich weitermachen? Wenn du denkst, Gott kann dein kleines bisschen nicht gebrauchen, dann schau mal in die Bibel. Und vielen Dank an dieser Stelle an Steffi Klaassen für ihre Statusmeldung bei WhatsApp, weil genau diese Aufzählung stand da nämlich drin. Welche Eigenschaften hatten diese Menschen? Sie waren ängstlich, träumerisch, kleingläubig, ja sogar lebensmüde. Und in der letzten Woche konnten wir auch in der Predigt von Johann Löwen miterleben, wie der große Glaubensheld David eine Krise durchlebt hat. Er war gefühlt ganz weit weg von Gott. Er schrieb sogar nieder, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber Johann hat uns auch aufgezeigt, wie David in dieser Zeit trotzdem an den großen Gott festgehalten hat, wie er gerungen hat, um in Gottes Nähe zu bleiben. Und das macht Glaubenshelden aus. Glaube an einen großen Gott. Und in der Gemeindestunde haben wir auch gehört, dass es auch unordentliche, kleinmütige und schwache Kinder Gottes gibt. Aber in dem gleichen Vers steht auch drin, 1. Thessalonicher 5, Vers 14, dort schreibt er, wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Ja, es gibt Kinder Gottes und Glaubenshelden in diesem Zustand, aber dieser Zustand ist nicht erstrebenswert. Wir werden aufgerufen, etwas gegen diesen Zustand zu tun. Also in diesem Vers steht drin, dass es diese Leute gibt, aber wir sollen etwas dagegen tun. Die Glaubenshelden sind nicht in diesem Stadium stehen geblieben. Sie sind weitergegangen. Sie haben aus dem Wenigen, was sie in dieser Situation hatten, haben sie viel gemacht. Mit Hilfe unseres überragenden Gottes im Himmel. Und mir ist in der Vorbereitung noch einmal die Größe Gottes bewusst geworden. Gottes Horizont ist einfach so viel weiter wie mein eigener. Gottes Grenzen los. Aber meine Grenzen sind oft so eng gesteckt. Und mir ist eine Stelle wichtig geworden in Epheser 3, 14 bis 21. Epheser 3, 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Amen. Und dann kommen wir um die Ecke und sagen, zu klein, zu wenig, zu gering. Dann kommt Philippus und sagt, es reicht nicht aus. Interessant ist, dass Jesus auf die Aussage oder auf die Möglichkeitenberechnung des Philippus absolut nicht reagiert. Beziehungsweise im Markus-Evangelium können wir nachlesen, dass Jesus seine Jünger fragt, wie viel Brote habt ihr? Seht nach. Und die Aussage von Andreas ist ähnlich pessimistisch. Doch nimmt Jesus diese zum Anlass, um ein großes Wunder zu vollbringen. Die 5000 Männer plus Frauen und Kinder setzen sich hin. Jesus nimmt das Brot, sagt Dank und gibt es den Jüngern, damit sie es verteilen. Die Jünger verteilen dann das Brot an die hungrigen Zuhörer. Es ist unsere Aufgabe, als Nachfolger Jesu Christi, das Brot des Lebens denen zu bringen, die hungrig sind. Die Welt wartet darauf, dass wir das, was wir von unserem Herrn empfangen haben, weitergeben. Und die Menschen, die dort saßen und zugehört haben, die Menschen, die hungrig waren, die wären nicht satt geworden, wenn die Jünger das Brot nicht weitergegeben hätten. Oder wenn die Jünger das Brot für sich behalten hätten. Und im selben Vers steht noch, dass die Menschenmenge so viel gegessen hatte, wie sie wollte. Alle wurden rundum satt. Und ich bin mir sicher, dass es völlig egal ist, wie viele Menschen dort gewesen sind. Wenn es 30, 50, 100.000, 1 Million gewesen wären, Jesus hätte alle satt gemacht. Alle wären satt geworden, egal wie viele dort gewesen sind. Gottes Allmacht hat unendlich viele Vorräte. Und am Ende bleiben 12 Körbe übrig. Wie viele Jünger hat Jesus? 12. Für jeden ein Korb voller Brot. Du bekommst immer mehr vom Herrn zurück, als du gegeben hast. Es ist ein ganz einfaches Prinzip Gottes, was uns schwerfällt zu verstehen. Und wenn wir meinen, es verstanden zu haben, fällt es uns schwer, es umzusetzen. Nach diesem Wunder merkt Jesus, dass das Volk ihm zum König machen will. Es ist ja auch selbstverständlich. Jemand, der die Menschenmenge einfach so satt machen kann, ist ja toll, als König zu haben. Aber es war nicht der Zeitpunkt, die Zeit war noch nicht gekommen, dass Jesus zum König wird, auch nicht von dieser Erde. Und deswegen zieht er sich auf den Berg zurück und seine Jünger gehen an den See und fahren mit dem Boot an das andere Ufer. Während der Bootfahrt geraten sie in einen schweren Sturm. Doch Jesus kommt auf dem Wasser zu ihnen und rettet sie aus ihrer misslichen Lage. Aber die Geschichte mit dem Brot hört hier nicht auf. Johannes 6, Vers 20 bis 25. Johannes 6, 20 bis 25. Am folgenden Tag, als die Volksmenge, die am jenseitigen Ufer des Sees stand, gesehen hatte, dass kein anderes Schiff dort war, als nur das eine, in welches seine Jünger gestiegen waren, und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Schiff gestiegen war, sondern dass seine Jünger alleine abgefahren waren. Es kamen aber andere Schiffe von Tiberias nahe an den Ort, wo sie das Brot gegessen hatten, nach der Danksagung des Herrn. Da also die Volksmenge sah, dass Jesus nicht dort war, auch nicht seine Jünger, stiegen auch sie in die Schiffe und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, sprachen sie zu ihm, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Nur die Jünger sind in dem Boot gestartet. Jesus war nicht dabei und ist dennoch verschwunden. Jetzt findet man ihn an dem anderen Ufer des Sees wieder. Eine berechtigte und logische Frage, die die Menschen da eigentlich Jesus stellen. Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Ist absolut nachvollziehbar. Jesus weiß aber, dass diese Frage nur auf das Oberflächliche abzielt. Und er antwortet ihnen ab Vers 26, Johannes 6, 26 und 27. Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. In der Hoffnung für alle steht es so, Jesus antwortete ihnen, ich weiß, weshalb ihr zu mir kommt. doch nur, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid, nicht, weil ihr verstanden hättet, was dieses Wunder bedeutet. Bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht. Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Diese wird der Menschensohn euch geben, denn Gott, der Vater, hat ihn dazu bestimmt und ihm die Macht gegeben. Der Fernsehjournalist Peter Hane beschreibt in seinem Buch Schluss mit Lustig, dass es vielen Menschen heute hauptsächlich um Gesundheit, Karriere, wohlgeratene Kinder und wohlgefühlte Konten geht. Und Hane schreibt in seinem Buch, wer so denkt, verwechselt die Lebensmittel mit der Lebensmitte. Und genau das ist hier bei den Menschen der Punkt. Die Menschenmenge erkannte nicht, was der eigentliche Sinn der Wunder und der Sinn des Lebens ist. Wir haben zu Beginn gelesen, was der Sinn dieser Wunder ist. In Johannes 20, Vers 30 und 31, da steht, oder in Vers 31, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Dafür ist das Wunder da. Und die Menschenmenge hat das nicht verstanden. Und heute gibt es auch noch viele Menschen, die den Sinn noch nicht verstehen. Und das Wunder fordert eine Entscheidung. Und Jesus sagt in Johannes 6, Vers 35, Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Hast du schon bei dem Brot des Lebens zugegriffen? Du musst dich entscheiden, ob du kommst oder nicht. Und einige, die Jesus nachfolgten, äußerten ihre Meinung und sagten zur Rede von Jesus am Ende von Kapitel 6, Johannes 6, Vers 60 und 66, viele von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Vers 66, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Solange Jesus sie körperlich versorgte, solange Jesus ihnen das Brot gab, klatschten sie ihm Beifall. Und jetzt, wo er Glauben von ihnen verlangte, wo er Vertrauen von ihnen verlangte, wo er von ihnen verlangte, dass sie ihn in sein Leben lassen, jetzt machten sie sich dünne, die sich gerade noch den Bauch vollgeschlagen haben. In Johannes 6, Vers 67 und 68 steht, da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Jetzt gehen schon so viele, aber Jesus fragt die Zwölf trotzdem, ob sie auch gehen wollen. Jesus geht es nicht um Masse, sondern um entschiedene Nachfolge. Gott braucht kein Wischiwaschi. Jesus will keine Verehrer, sondern Nachfolger. Und wenn du noch nicht das Brot des Lebens kennst, dann musst du dich entscheiden. Und solange du dich nicht entschieden hast, ist das eine Entscheidung gegen Gott. Und wenn du das Brot des Lebens schon geschmeckt hast, das heißt, wenn du seinem Wort glaubst und sein Kind bist, dann begrabe die Hoffnung nicht. Jesus möchte aus einem Schwachen einen Starken machen, aus einem Kleingläubigen einen Glaubenshelden. Er will keine Hunde, die zur Jagd getragen werden müssen, sondern solche, die auf dem Wasser laufen. Jesus möchte keine Leute, die ihre Flinte ins Korn werfen, sondern solche, die Brot verteilen. Amen.